Schön, mal wieder bei euch zu sein in Pforzheim, in der Goldstadt. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Gold ihr habt. Ich meine, ihr, die hier seid. Ich habe heute Morgen gesagt, die Bibel sagt, der Jesus sagt, kauft euch Gold. Gold ist ja die einzige Währung, die eigentlich relativ stabil ist. Da sind auch Schwankungen, aber im Verhältnis zu dem Papiergeld, wo wir ja erlebt haben in Deutschland, zwar ich nicht mehr persönlich, aber als mein Großvater starb, da sind wir dort im Haus gewesen. Und dann war irgendwo in einem Schrank ein Korb voller Banknoten. Da bin ich, richtig großer Korb, wie so ein Wäschekorb, den die früher aus Korb hatten, nicht aus Plastik. Und da waren Banknoten drin mit 100 Milliarden. Aber nicht geschrieben oder gedruckt, sondern drauf gestempelt und manchmal überstempelt. Eine ganze Wäschekorb voll. Und wenn Sie heute die Banknote gekriegt haben mit 1000 Reichsmark, dann war es morgen schon 10.000 drauf. Und ein paar Tage später mussten Sie 100.000 drauf haben, weil der Verfall so unglaublich war. Und alles in dieser Welt verfällt. Aber was von Gott ist, bleibt in Ewigkeit. Amen. Liebe, die von Gott kommt, bleibt. Amen. Liebe, die nur Sex ist, die kann zuerst berauschend sein, aber die wird sehr bald abnehmen. Aber echte Liebe, die bleibt. Die wird größer und inniger und schöner. Ich soll zu euch reden über das Thema Leidenschaft für Jesu Nachfolge, Leidenschaft, ihm zu dienen. Ich könnte jetzt zuerst über Leidenschaft reden, das will ich aber nicht tun. Ich denke, ihr alle wisst, was das meint. Wenn ein junger Mann... Seid ihr verliebt, verlobt, verheiratet? Verliebt. Wenn sie sich so leidenschaftlich lieben, dann ist nichts dem gleich. Leidenschaft ist bereit für Opfer. Leidenschaft ist bereit, alles zu tun. Wenn ich nur denke, ich war in der Zeit, als die Mauer noch gab, und der eiserne Vorhang noch da war, war ich mehrmals im Osten. Und da waren so Plätze, wo ein junger Mann und ein junges Mädchen, die sich kennengelernt haben, ich weiß nicht wo, aber die verliebt waren und dann nicht mehr zueinander kommen durften. Und dann haben die unglaublichsten Dinge gemacht, um zusammenzukommen. Da wurde später, ich glaube am Checkpoint Charlie, eine Ausstellung aufgebaut. Und da siehst du zum Beispiel ein großes Auto, so America Kreuzer, Street Cruiser. Und da hat der junge Mann in den Kotflügel, der natürlich riesig war, hat er seine Freundin reingebaut, und mit der, mit dem Wagen, flohen sie dann zusammen. Da ist in Berlin von der einen Seite nach der anderen Tunnel gebaut worden und haben das Ganze, was sie gebaut haben, in das eigene Haus im Osten reingeschafft. Sie hatten eine Möglichkeit, das rauszuzeigen. Da wäre es sofort aufgefallen. Und haben die ganzen Räume bis oben angefüllt mit dem Dreck, der rauskam aus dem Tunnel, um dadurch zu fliehen. Aber leider, mitten auf halber Strecke, wurden sie entdeckt. Und da war all die Mühe umsonst. Leidenschaft. Der Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Der nehme sein Kreuz auf sich. Aber wer begriffen hat, was Jesus für uns getan hat, was er auf sich geladen hat, wie er gelitten hat am Kreuz, wie er uns gesucht hat und heute noch sucht. In Lukas 19, Vers 10 sagt Jesus, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen, was verloren ist. Wer weiß, in welchem Hause das war? Das war im Haus des Zöllners Zachäus. Der hat für die römische Besatzungsmacht Zoll eingetrieben. Damit hat er selbst viel Geld gemacht, aber ist deshalb beim ganzen Volk verhasst gewesen. Niemand liebte ihn. Und er hat wahrscheinlich irgendwann gemerkt, all das Geld bringt ihm letztlich nichts. Und dann hört er von Jesus, bei dem ganz andere Werte galten, als so normalerweise in der Welt gelten. Und dieser Zollbeamte Zachäus suchte deshalb mit allen Mitteln Jesus zu treffen, ihn kennenzulernen. Aber das Volk hasste ihn so sehr, dass sie alles taten, damit er Jesus nicht sehen könnte. Er war von kleiner Gestalt und jetzt kam da Jesus und mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jericho hinein und die Leute stellten sich vor ihn hin, groß gewachsen und möglichst nah und verhinderten jeden Blick auf Jesus. Aber dem Zachäus war es so wichtig, Jesus zu sehen, dass er was Unmögliches tat. Für einen hohen Beamten stieg der auf einen Maulbeerbaum. Da hat er sich auch seine feinen Klamotten dabei verrissen oder zerrissen und versteckte sich da oben hinter einem Blätterwald. Und als Jesus dann vorbeikam, schaute er genau hin, wie dieser Jesus ist. Und war dann verwundert, als er plötzlich hörte, Zachäus, steig eilend herab, denn bei dir will ich heute und muss ich heute einkehren. Und er konnte es nicht fassen, erstens, dass Jesus ihn kannte, und dass Jesus im Gegensatz zu allen Juden, die ihm aus dem Weg gingen und die ihn lachten, verhöhnten, verspotteten, dass dieser Jesus nach ihm fragte und zu ihm nach Hause kommen wollte. Und da stieg er so schnell runter. Ich denke, wenn er bis dahin noch nicht die Hose zerrissen hat, dann war sie zerrissen. Aber das war ihm egal. Er wollte Jesus sehen. Wenn wir wirklich begreifen, wer Jesus ist, dann ist uns egal, was die Menschen sagen. Dann wollen wir ihn kennenlernen und besser kennenlernen. Und dann wollen wir gern das tun, was ihm gefällt. Ein junger Mann, der verliebt ist, der will alles tun, was diesem Mädchen gefällt. Der will um jeden Preis sie glücklich sehen. Und umgekehrt genau dasselbe. Wie ist das, Philipp, nachdem du es jetzt endlich gewagt hast? Ist so, ja? Und das ist das Entscheidende, wenn man jemanden lieb hat, ist man bereit, für ihn alles zu tun. Auch zu opfern. Das darf was kosten. Nein, das soll nicht billig sein. Man will der Braut oder der Freundin zunächst nicht irgendein billiges Zeug schenken. Das, was man ihr schenken will, soll Wert haben. Das soll man sehen, dass, wie sehr du sie lieb hast. Der Jesus sagt, hier diesem Haus, das von allen Menschen abgelehnt wurde, dieser Zachäus, dem ist heute das Heil widerfahren. Und zwar warum? Weil des Menschen Sohn gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wer ist denn verloren in dieser Welt? Ein paar arme Flüchtlinge? Wir sind alle verloren ohne Jesus. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus. Und das möchte Gott uns schenken. Gott will haben, dass du ewiges Leben hast. Gott will haben, dass du nicht irgendwo im Chaos endest, verloren gehst. Du könntest deinen Schlüssel fürs Haus zwischen Geldscheinen verlieren. Steckst ihn irgendwo rein und das ist viel Geld drin. Er ist verloren, obwohl er zwischen Geld, von Geld bedeckt ist und am Geld begraben ist. Es sind viele steinreiche Leute, die sind verloren, obwohl sie im Geld begraben sind. Aber wenn du Jesus hast, dann bist du gefunden, dann der Schlüssel gehört irgendwo hin, nämlich da ins Schloss rein oder ein Schlüsselbrett. Und wenn er irgendwo sonst verloren ist, dann mag er sein, wo er will, mitten, wie gesagt, selbst im Tresor drin. Wenn du ihn brauchst und du weißt nicht, dass er im Tresor ist, nützt dir es gar nichts. Jesus hat uns gesucht und sucht uns bis heute. Und lass mich sagen, es gibt keinen einzigen Menschen, der zu Gott gekommen ist, der nicht von Jesus gesucht wurde. Und du magst bis heute vielleicht gleichgültig über Gott sein. Ich kenne euch nicht. Aber Jesus liebt dich und sucht dich. Und er hat dich so gesucht und suchte in Israel so sehr, dass er oft völlig erschöpft war. Einer der bekanntesten Stellen ist, wie er im Schiff eingeschlafen ist, weil er so kaputt war von den Fußmärschen, die er gemacht hat, um die Menschen zu suchen. Und da hat er nicht ein Pferd genommen wie die römischen Soldaten, hoch zu Ross. Nein, der ist zu Fuß mit Sandalen durch die Gluthitze dort marschiert. Vom äußersten Norden bis zum tiefsten Süden, vom Osten bis zum Westen. Er sucht die Menschen. Und jetzt landet er auch dort. Aber damals, als er im Schiff war, um hinüber über den See Genezareth zu fahren, dann tobte der Sturm so furchtbar, dass Petrus und Johannes und die anderen erfahrene Fischer, die gewohnt waren, Stürme zu erleben, dass die Panik hatten, und liefen zu Jesus und schrien, Meister, kümmert sich denn gar nicht, dass wir umkommen? Das Schiff geht unter und du schläfst. Und Jesus, der hat wohl gekümmert, was mit den Jüngern geschieht. Nur war er nicht besorgt. Er fürchtete und er wusste, die Jünger auch sollten sich mehr fürchten vor der Sünde als vor dem Sturm, der jetzt tobte. Er geht so weit, dass er sagte, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele in die Hölle werfen kann, dass für ewig verloren bist. Ist entscheidend, was ist uns wichtig im Leben? Die meisten Menschen heute, wenn sie von Nachfolge Jesu reden, die Dinge, vor allen Dingen, es soll schön sein, es soll spannend sein, aber für ihn zu leiden, dass das was kosten soll, da denken die allerwenigsten dran. Ich habe gestern Abend in München einen Vortrag auf einem Videoschirm gesehen von einem der ersten Missionare in Burma. Ein stockbuddhistisches Land. Und er verliebte sich, also ein alter Film, er verliebte sich in ein steinreiches Mädchen in Amerika. Und sie lernte Jesus kennen, genau wie er. Und dann waren sie bereit, dem Ruf Jesu zu folgen nach Burma. Das bedeutet aber äußersten Verzicht. Das bedeutete Lebensgefahr für sie. Und die Eltern waren nicht zunächst einverstanden. Aber er hat ihnen gesagt, seid ihr bereit, eure Tochter ziehen zu lassen in die schlimmsten Gefahren, sowohl von Krankheiten, auch von menschlicher Bedrohung? Seid ihr bereit, sie hingehen zu lassen, auch wenn wir beide dort umkämen? Schließlich sagte die Eltern, sie soll es entscheiden. Und sie gingen beide. Sie ist sehr jung gestorben. Auf der Reise ist ihr erstes Kind gestorben. Später ist der zweite Sohn mit 8 Monaten gestorben. Und dann ist die Mutter gestorben. Und der Vater ist im Gefängnis den unglaublichsten Torturen ausgesetzt gewesen. Blutige Füße, ausgepeitscht auf die Fußsohlen. Es ist schrecklich schmerzhaft. Die bluteten furchtbar und dann waren sie im Stock. Und dann kamen Moskitos bei Nacht. Solche Massen von Moskitos. Und der Mann ist schier verzweifelt vor Schmerzen. Aber das ist nicht aufgegeben. Er blieb. Ich meine, nach 5 Jahren hat sich der erste Burmese bekehrt. Und nach etwa 10 Jahren waren sie zu 8. Aber heute sind dort ein paar hunderttausend Christen. Er war bereit, den Preis zu bezahlen. Wenn wir begreifen, was Jesus für uns getan hat, dann werden wir bereit sein. Ist uns wirklich klar, wie sehr Jesus uns lieb hat und was er uns geben kann, was kein Mensch, kein Geld, nichts auf dieser Welt uns geben kann? Ich habe auch erlebt, wie meine Frau, die mit mir 8 Jahre in Afrika war, dann urplötzlich gestorben ist. Aber sie ist von mir gegangen. Es war wie ein Hochzeitsfest. Voller Freude über Jesus. Jesus ist Kreuz und quer, sagt ich, das ganze Land gegangen, um das Volk zu finden. Und er hat uns gewarnt, nicht das zu fürchten, was den Leib töten kann, sondern den zu fürchten, der uns ins ewige Verderben reißen kann. Im Alten Testament schon sehen wir einen jungen Mann, der war bereit, alles zu tun, um seine Schafe, die ihm anvertraut waren, zu retten. Es war der spätere König David, war ein Hirtenjunge, hütete die Schafe von seinem Vater Isai. Und dann wurde er von seinem Vater zu seinen Brüdern geschickt, die im Feld waren, das heißt an der Front waren, im Krieg gegen die Philister. Und der Vater hat ihn geschickt und sagt, bring deinen Brüdern etwas zu essen. Damals war ja nicht so wie heute mit der modernen Logistik, dass eine Armee versorgt ist mit dem Besten, was das Land ihnen geben kann. Die stehen ja, riskieren ihr Leben. Er ist dorthin gekommen und hört dann das Schreien eines riesigen Mannes, Goliath. Und er fordert die Krieger Israels heraus und sagt, sucht euch einen, der bereit ist, gegen mich zu kämpfen. Er war sicher fast einen Meter größer als jeder von ihnen. Ein Riese. Ich denke, das gibt es nicht. In Fumban, warst du im Museum von Fumban? Nee. Fumban ist ein Stamm der Dibamons. Die sind bis heute extrem große Leute. Aber die hatten einen König. Der Thron steht heute dort. Sein Hut, seine Krone ist dort. Also nicht so wie unsere Kronen, aber das, was sie als Krone bezeichnen. Dann seine Tabakspfeife, die auf den Boden reicht und dort unten ist sie aufgesetzt worden und er hat sie geraucht. So hoch, da komme ich gar nicht hin. Sein Thron so hoch wie ein normaler Tisch bei uns. Ein Gigant von einem Menschen. Wahrscheinlich etwa 2,60, 2,70 groß. Und dort der Goliath steht ihnen gegenüber. Und wenn der dann schrie und die herausforderte, wagte keiner zu gehen. Und selbst der König Saul, der einen Kopf größer war als der Rest vom Volk, auch selbst ein riesiger Mann war, auch der hatte Angst und Bang und wagte nicht gegen diesen Riesen zu kämpfen. Und jeden Tag wurde sie verhöhnt und lächerlich gemacht von diesem Riesen. Und jetzt kommt David dorthin, ein Hirtenjunge. Und er sagt zu seinen Brüdern, was zittert ihr vor diesem Mann? Ein unbeschnittener Hund, sagt er, nennt er ihn. Ihr seid vom Volke Gottes, habt ihr keinen Mut, gegen den uns anzutreten? Lasst mich gehen. Und die Brüder, seine eigenen Brüder, werden wild auf ihn. Aber andere, die es hörten, brachten ihn zum König. Und als er ihm sagte, wegen Goliath lasse keiner den Mut sinken, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber, der König, sprach zu David, du bist zu jung, um mit ihm zu kämpfen. Dieser dagegen ist ein erfahrener Kriegsmann von seiner Jugend auf. David aber antwortete, König Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich nach und schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn beim Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat, der wird mich auch erretten vor diesem Philister. Da sprach Saul zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Da hatte selbst Saul Vertrauen. Der Mann hat als erstes Mut und Glauben und ist bereit, aus Leidenschaft für sein Volk dort gegen diesen Riesen zu kämpfen. Und ich denke, wir kennen alle die Geschichte. Der Philister ist von einem Stein, den er mit seiner Schleuder gegen ihn zielte und direkt seine Schläfe traf oder Stirn traf, ist er bewusstlos umgefallen. Und dann rannte David zu und nahm dessen eigenes Schwert und schlug ihm den Kopf ab. Ergebnis war, dass das ganze Volk jubelte. Es war ein gewaltiger Triumph. Und sie haben den größten Sieg erlebt. Das ganze Volk sang über ihn. Gott möchte haben, dass wir Triumphe erleben. Gott möchte haben, dass wir Dinge erleben, dass andere von dir reden. Dass sie über dich vielleicht sogar Lieder singen. Dass sie berichten und vor allem, dass in der Ewigkeit einmal von dir gesprochen wird. Alles, was du auf dieser Welt erringen kannst, du kannst könntest Olympiasieger werden oder sonst Weltmeister in irgendeiner Disziplin, das ist relativ, alles relativ schnell vergessen. Vor vielen Jahren war ich in England, da war ich selbst so in eurem Alter, und bin dort in Bristol der Uferpromenade runter entlang gegangen. Und zwar, England hat ja viel Regen. Und da die Uferpromenade war alles ein bisschen, war geteert, aber etwas voller Matsch. Aber mitten auf dem Weg sah ich plötzlich, als ob Goldstücke auf dem Gehweg liegen würden. Und ich habe meinen Fuß genommen und das abgerieben und sah, das sind keine Goldstücke, sondern das sind die olympischen Zeichen und der Name drunter geschrieben eines englischen Goldmedaillengewinners. Und dann dachte ich bei mir, verrückt. Das Ding ist, ich glaube, damals 8 oder 10 Jahre alt gewesen und jetzt läuft alles Volk drüber. Kein einziger schaute drauf, traten dort drauf rum, als ob es Dreck wäre. Nur ich als der, der es zum ersten Mal sah, war jetzt neugierig, was ist das? Und da habe ich gedacht, so ist es mit allem Ruhm und aller Ehre, allen Erfolgen, die wir auf dieser Welt bekommen können. Wie schnell sind sie vergessen? Wie schnell ist das alles vorbei? Wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich immer, wie schnell ist die Zeit vergangen. Ich habe viele Jugendfreizeiten geleitet mit gegen 100 junge Leute und mehr. Und heute bin ich ein alter Mann. Und das ging so schnell vorbei. Ja, in der Welt geht alles ruckzuck vorbei. Du denkst, ja, da schwätzt du, Alter. Nein, du täuscht dich, das geht so schnell vorbei und du wirst dann nachher da stehen und sagen, ah, was habe ich denn gemacht mit meinem Leben? Aber wenn du etwas für Gott tust und du wirst eines Tages vor ihm erscheinen in seiner Gegenwart, wenn dann die Engel Gottes Gott preisen über dir, weil du so treu warst, weil du Gott gedient hast, weil du dein Leben eingesetzt hast. Weißt du, dass die Bibel sagt, der ganze Himmel jubelt über einen Sünder, der Buße tut. Und wenn durch dich ein Sünder, ein Mensch dieser Welt zum Glauben kommt an Jesus, dann ist Jubel im Himmel. Und ich könnte mir vorstellen, es gibt nichts Schöneres, als wenn wir den Jubel in der Gegenwart Gottes erleben. Wir alle, ohne Ausnahme, wir sind interessiert an Anerkennung. Und wenn du von jemandem gelobt wirst und wenn dich andere gar besingen würden, dann tut es jedem gut. Und das möchte gern Gott haben. Er möchte haben, dass du mit deinem Leben etwas erreichst, wo du selbst drüber jubelst und wo die anderen jubeln. Wo der Himmel drüber jubelt und wo alle sehen, Mensch, was ist das ein tolles Mädchen? Wie hat die sich eingesetzt? Was ist das ein toller junger Mann, der sich so hingibt für andere? David hat einen Triumph erlebt. Du könntest auch Triumphe erleben. Und es ist großartig, wenn du erlebst, wie Menschen durch dich Jesus erleben. Ich komme aus ganz einfachem Hause. Und war aber dann Architektur studiert, war Architekt und habe an der Fachhochschule Architektur unterrichtet. Aber dann hat mich Gott gerufen, soll nach Afrika gehen. Und ich habe erlebt, wie dort Menschen zum Glauben kamen, in großer Zahl. Und habe erlebt, wie selbst die Minister und Botschafter, unsere eigenen Botschafter, wie ich zu ihnen kommen sollte und umgekehrt sie zu uns ins Haus kamen. Ich war auf dem Weg mit Torstahl, das ist also Baustahl, das wir noch brauchten für eine Decke einer Kirche, die an einem Hang gebaut ist. Und am Abend sollte die Decke noch fertig werden und da stellten wir fest, da fehlt noch was. Und dann bin ich in die Stadt gegangen und zog, mit dem PKW konnte ich es nicht transportieren, zog diese, sollten eigentlich 12 Meter lang sein, aber sind in Wirklichkeit so etwa 11 Meter, stimmt nämlich alles nicht ganz, zog ich hinter mir her. Und plötzlich kam so ein Motorradfahrer mit Blaulicht. Und ich wusste ganz genau, entweder ist ein Minister oder der Gouverneur oder vielleicht sogar der Präsident selber. Also alles ging auf die Seite. Und da sah ich, dass der Ministerpräsident, dort wird es Gouverneur genannt, von der Nordwestprovinz vorbeifuhr. Und ich stand dort schmutzig, rostig von dem Zeug da am Rand. Und dann hält plötzlich dieser Konvoi mit dem Minister und dem Gouverneur und ich weiß nicht wie viel, vielleicht 10 tolle Limousinen an. Und dann stieg der Gouverneur aus und nahm mich in den Arm mitten auf der Straße und sagte: Peter, wie geht's dir? Sag ich: Gut, wir sind da am Bauen einer Kirche. Und das ganze Volk guckte, dass der Gouverneur, der vorbeifährt mit tollem Mercedes und alles super Autos, und der hält an und begrüßt diesen Missionar, der im Dreck angezogen war. Die konnten es nicht fassen. Von der Stunde an, das war vielleicht nach 2 Jahren, wie ich in Afrika war, aber von der Stunde an hatte ich in der Stadt höchstes Ansehen. Das ist der Missionar. Selbst der Gouverneur stieg aus auf offener Straße und hat ihn in den Arm genommen. Der hat uns mit seiner ganzen Familie in Deutschland besucht später. Auch ein König von dort kam zu uns. Warum? Weil ich so ein Prachtexemplar bin. Ich bin nicht besonders groß, nicht besonders schön. Da ist gar nichts besonders dran. Aber ich habe Jesus. Und Jesus ist mehr als alles andere in dieser Welt. Du könntest Millionär werden, das ist nichts gegenüber dem, was Gott dir geben möchte. Er möchte dich beschenken. Er will, dass du gesegnet bist. Und er betet in Johannes 17 über seine Jünger: Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Heilig ist nicht das, was in der katholischen Kirche gedacht ist, wenn ein Gremium mit dem Papst zusammen entscheidet, dass diese Schwester oder der Priester oder der andere Mann oder Frau, dass die besonders fromm seien und dass die dann heilig gesprochen wird. Der Paulus spricht die Gemeinde Jesu, die hier auf dieser Welt lebte, an die Heiligen und Vielgeliebten. Heilig ist der, der von Gott geheiligt ist, der von Gott abgesondert wird. Ich habe es vorher gesagt, der Philipp Nesio, ich habe dem in Afrika mehrmals gesagt, Mensch, Kalle, du musst endlich gucken, dass du ein nettes Mädchen hast. Wie alt willst du werden, bevor du... Und jetzt habe ich mich riesig gefreut, dass er ein Mädchen gefunden hat, die ihm gefällt und die ihn liebt. Und wenn so zwei Menschen sich lieben, dann sind die füreinander nach Gott heilig, abgesondert füreinander. Die gehören zueinander. Und sie ist das Ein und Alles, muss das Ein und Alles für ihn sein. Wenn es nicht ist, dann heirate sie nicht. Sie muss alles für dich sein. Und umgekehrt genauso. Du musst wissen, er liebt mich über alles. Der wäre bereit, alles für mich zu tun. Ich habe es glaube vorhin schon gesagt, der wird dich beschenken und wird dir nicht irgendwas Billiges geben, sondern was kostbar ist, weil du für ihn abgesondert bist, besonders bist für ihn. Und das ist Jesus. Er hat sich für dich geheiligt. Er starb für dich, damit du dieselbe Platz einnehmen kannst, den er hat. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Heilige, ich heilige mich für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins seien. In der Gemeinde ist oft, selbst mitten in den christlichen Gemeinden, oft viel Neid und Eifersucht und dies und jenes. Nicht so schlimm wie in der Welt und doch schlimm genug. Und das hängt damit zusammen, dass sie nicht die Herrlichkeit Jesu begreifen, die ihnen geschenkt ist. Man ist meistens eifersüchtig auf den, der mehr hat als du. Dem es besser geht, der mehr Ansehen hat, der mehr gelobt wird. Ihr wisst, wie die Brüder des Josef ihn gehasst haben, dass sie ihn schließlich umbringen wollten und einer hat die Vernunft gehabt und gesagt, tu das nicht. Da haben sie in den Brunnen geworfen und schließlich als Sklaven verkauft. Eifersucht. Nichts als Eifersucht. Aber wenn sie selber kapiert hätten, wir haben ja dieselben Vorrechte, die er hat. Und Gott hat dich genauso lieb wie deinen Bruder. Ich bin kein bisschen mehr in den Augen Gottes als du. Und er möchte dich segnen. Und er möchte, dass du die Herrlichkeit hast, die er hat. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich auch ihnen gegeben. Und ich sende sie in die Welt, wie du mich gesandt hast. Und das ist einzigartig. Hier im Gebet Jesu erinnert der Herr Jesus eigentlich daran, was er den Jüngern versprochen hat. 3 Kapitel vorher sagt er ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun, ja, noch größere. Gott möchte euch gebrauchen. Und er möchte schenken, dass durch dich großartige Dinge geschehen. Auch in Pforzheim, vielleicht über Pforzheim hinaus in Deutschland, vielleicht über Deutschland hinaus in Europa, in der Welt. dass die Menschen durch dich die Größe Gottes erleben, dass sie sagen, was hat der? Was hat die nur? Das ist so besonders. Wenn Menschen zu dir sagen, du strahlst die Freude Gottes aus. Als Reinhard Bonnke dann schaut Jesus raus. Und die Bibel sagt, dass die Augen die Fenster des Leibes sind. Also wenn Jesus in dir ist, schaut Jesus aus dir raus. Und dann spüren die Menschen und merken, dass Gott in dir wohnt. Das ist Gottes Ziel. Das ist so großartig. Und für dieses Ziel solltest du alles einsetzen, alles wagen. Weiß ich nicht mehr, wie die Olympiasiegerin die hieß, die, ich glaube, zweimal bei der Olympiade dabei war und immer erhoffte, sie würde eine Medaille gewinnen. Und nichts kam am Ende raus. Aber beim dritten Einsatz, ich bin jetzt nicht sicher, ob sie 2 oder 3 Goldmedaillen gewonnen hat. Und plötzlich war sie in aller Munde, überall die Presse hat über sie berichtet. Und dann hat ihre Mutter erzählt, dass dieses Mädchen schon mit 5 Jahren davon geträumt hat, bei der Olympiade dabei zu sein. Und sie ist jeden Morgen, hat sie schwimmen, im Schwimmen trainiert. Weiß jemand den Namen dieser? Alt genug, um dich daran zu erinnern. Die anderen waren, das ist schon etliche Jahre her. Die Mutter sagte, sie hat die mit dem 5. Lebensjahr jeden Tag ins Schwimmbad gefahren. Und als sie in die Schule ging, ist sie um 5 Uhr jeden Morgen aufgestanden, um zu trainieren. Und das hat sie durchgestanden und dann eben die erste Enttäuschung an der Olympiade. Die zweite Enttäuschung. Und sie hat gesagt, und ich weiß, eines Tages werde ich die Goldmedaille gewinnen. Sie sprach nur von einer. Aber sie hat nachher mehrere. Dafür setzte sie sich ein, dafür opferte sie die Zeit, die Kraft, den Schlaf, vieles andere. Wenn dir bewusst ist, was Jesus einbringt, wenn du ihm dich hingibst, wenn du für ihn wirkst und ein Segen für andere Menschen bist, wenn die anderen von dir reden und dir berichten, was oder den Leuten berichten, was du getan hast, welchen Segen du für sie warst, dann wirst du begreifen, wie sehr Jesus den Wunsch hat, dass du seine Herrlichkeit erlebst. Dass die Menschen sehen, wie gewaltig er ist. Ich will ein letztes Beispiel bringen. Wir hatten eine Evangelisation in Kong Samba, das ist eine Stadt, vielleicht so 150.000 heute. Und wir hatten das erste Mal in dieser Stadt gepredigt. Ich habe dafür einen Saal im Rathaus gemietet. Und bereits am ersten Abend war der Saal brechend voll. Warum? Weil sie gehört haben, was Gott in anderen Evangelisationen in dem Land getan hat. Wir haben erlebt, dass Muslime 200 Kilometer gefahren kamen mit dem Auto, um in unsere Evangelisation zu kommen, als Muslim. Und ich habe in einem Fall erlebt, wie ein Junge, vielleicht 10, 11 Jahre, hat seinen Großvater, der blind war, 70 Kilometer an der Hand geführt, um zu einer Evangelisation, die wir in Tupu hielten, zu kommen. Und da haben wir erlebt, wie Menschen gesund wurden danach und wie Menschen vor allem Jesus erlebten. Es ist einzig schön. Und da waren wir in Kong Samba und die Leute kamen, alles hörte gespannt zu, aber dann plötzlich schrie ein kräftiger Mann, so wie der groß, kräftig, und er brüllte und spottete über Gott. Und ich kann jetzt nicht wiederholen, was er sagte, aber schlimme Dinge. Und dann kamen ein paar Brüder, die mit mir gekommen waren, um diese Evangelisation durchzuziehen. Die kamen und wollten ihn rausführen, aber er wehrte sie mit Gewalt und ließ es nicht zu. Und dann sagten sie, wir rufen jetzt die Polizei. Und dann habe ich gesagt, tut es bitte nicht. Wenn ihr die Polizei ruft, dann wird der junge Mann sicher nie mehr das Evangelium von uns hören wollen. Das wäre für immer erledigt. Bitte lasst ihn. Gottes Geist kann ihn überführen. Der nächste Abend, wieder dasselbe. Vielleicht noch etwas schlimmer. Der dritte Abend genauso. Und jetzt weiß ich nicht, ob es am dritten oder schließlich der vierte Abend war. Da war so schlimm, dass ich selber plötzlich sagte, wir müssen jetzt die Polizei rufen. Der hindert alle anderen, dass die extra kommen, um das Evangelium zu hören, das zu hören. Wir müssen die Polizei rufen. Habe ich bei mir selbst gedacht, ich hatte es niemand gesagt bis dahin. Aber dann hat mich Gott doch anders gelenkt und ich habe noch abgewartet. Und am Ende gab ich einen Ruf zur Entscheidung für Jesus. Und plötzlich stand dieser junge Mann heulend vor mir und bat Gott um Vergebung seiner Sünde, dass er begriffen hat, er braucht ihn. Rief Jesus an, komm in mein Leben, mach mich auch zu deinem Kind. Ging nach Hause und dort erzählte er seiner Mutter. Und als die Mutter hörte, dass er sich zu Jesus bekehrt hätte, da hat die gesagt, mit diesem Jesusgeist wollen wir nichts zu tun haben. Und fing an, mit ihm zu zetern und zu schreien. Und sie war dann verwundert, wie der junge Mann reagierte. Völlig anders als normal. Am nächsten Morgen sagte, komm jetzt mit mir. Und nahm ihn zu einer, die Kameruner sagen, to a witch, also Zauberin und Hexerei. Und da kam er dahin und sie dachte, die wird ihm diesen Jesusgeist austreiben. Aber als er reinkam in den Raum und sie den sah, die ihn nicht kannte, schrie die, nimm diesen Mann weg. Ich halte das nicht aus. Der hat eine Kraft, mit der habe ich nichts zu tun. Nimm diesen Mann weg. Raus mit ihm. Ich will ihn nicht sehen. Und die Mutter musste wieder gehen, ohne dass sein Junge befreit war von diesem bösen Jesusgeist, wie sie meint. Aber dieser junge Mann wurde zu einem lebendigen Zeugen für Christus. Es war großartig. Die Gemeinde ging durch einige Krisen durch, aber mittendrin stand er wie eine alte deutsche Eiche. Da war nichts zu rütteln dran. Der war fest mit Jesus und strahlte die Liebe Gottes aus und legte Zeugnis von der Größe Gottes ab, überall. Und das ist, was die ersten Jünger taten. So ist die Gemeinde Jesu gewachsen. Da haben sie keinen Lautsprecher gehabt, kein Mikrofon gehabt. Die haben kein Auto gehabt, kein Flugzeug, um dahin zu fliegen. Die sind unterwegs gewesen und haben in 100 Jahren die damalige bekannte Welt so mit dem Evangelium durchdrängt, dass schließlich ein Konstantin gemerkt hat, römische Cäsar Konstantin, gemerkt hat, gegen diese Christen die Regierung durchzuführen, ist Unsinn. Und hat sie entschieden, das Evangelium anzunehmen. Und ob der je richtig Christ wurde, ist eine andere Frage. Aber von da an war die Freiheit da, das Evangelium zu verkündigen. Überall. Und das, weil Menschen treu waren, hingegeben waren. Und jetzt will ich dich fragen, falls du es verstanden hast, was Jesus für dich getan hat am Kreuz, wenn du begriffen hast, was für ein Segen das dir geben will, wie er dich beschenken möchte, glücklich sehen will, herrlich machen will, dann frage ich dich, willst du auch sein Zeuge sein, sein Diener sein? Willst du dich gebrauchen lassen von Jesus und sagen, hier bin ich, Herr, mach du aus mir deinen Zeugen. Mach du, dass durch mich Menschen hier in Pforzheim, an meiner Schule, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie durch mich dich erleben. Wenn das dein Wunsch ist, dann fordere ich dich auf. Du musst es gar nicht jetzt machen. Es ist so üblich, dass die Leute jeden Sonntag sagen, komm nach vorne, mach das. Nein, geh mal zu dir dann nach Hause. Vielleicht kniest du mal vor deinem Bett nieder und sagst dem Herr Jesus, ich brauche dich. Ich möchte dein Kind werden und ich möchte dein Diener sein. Ich möchte zu deiner Ehre leben. Und ich kann dir eins sagen, du kannst Gott nicht schenken. Er wird dich beschenken. So zum Staunen bringen, dass du einfach sagen kannst, wie groß bist du, oh Gott. Herr, und darum bitte ich dich jetzt, dass du diese lieben jungen Leute in solch einer Weise im Innersten triffst, dass sie wirklich sagen, ich will Jesus dienen, leidenschaftlich, mit allem, was ich habe und bin, mit meinem Intellekt, auch mit meinen Empfindungen, in jeder Beziehung. Ich will Jesus dienen. Ich will meinem Gott die Ehre geben. Danke, Herr Jesus, dass du jeden Einzelnen von ihnen segnen willst und jeden Einzelnen gebrauchen willst. Wenn da irgendjemand krank ist unter ihnen, dann rühre du ihn an und heile du ihn. Im Namen Jesu. Segne diese Gemeinde und setze sie zum Segen für die ganze Stadt. Amen.